So, Freunde der Sonne, des gepflegten Kampfsports oder der Neuroathletik oder aus einer ganz anderen Bubble, völlig egal, ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist, wenn wir heute über drei Faktoren sprechen, die unbemerkt deine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Und ich habe mich riesig auf diese Folge gefreut, weil wir ja in der Vergangenheit sehr viel über die drei Input-größten Systeme gesprochen haben. Also die Systeme, die quasi den größten Input liefern, einmal über dein propriozeptives System, über dein Gleichgewichtssystem und wir haben auch viel über deine Augen gesprochen. Aber neurozentriertes Training basiert nicht nur auf diesen drei Bereichen, sondern es gibt da in den weiteren Schubladen der Neuroathletik noch ganz viele Bereiche, die auf jeden Fall in die Bewegungsplanung mit eingezogen werden und die natürlich am Ende des Tages auch dafür verantwortlich sind, dass du leistungsfähig bist, dass du schmerzfrei bist und dass du dementsprechend mit dem Ziel, was ich ja mit dem Podcast auch verfolge, dein maximales Potenzial entfalten kannst. Und diese drei Faktoren möchte ich dir heute vorstellen. Vielleicht hast du von dem einen oder anderen schon was gehört. Vielleicht hörst du aber alle drei heute zum allerersten Mal. Und ich kann dir wie immer nur empfehlen, nimm dir einen Stift und einen Zettel zur Hand. Mach dir Notizen, nimm dir die wichtigsten Dinge raus, die für dich, deine Performance und vor allen Dingen deine Weiterentwicklung auf jeden Fall hilfreich sind. Und wo du sagst, hey, das kann ich auf jeden Fall mal umsetzen oder das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Folge 59. Drei Faktoren, die unbemerkt deine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Let's go! Bevor wir mit den drei Faktoren starten, machen wir nochmal einen kurzen Recap, beziehungsweise bringen dich und bringen alle anderen Hörer so auf den gleichen Stand der Dinge, dass nachher keine Fragezeichen über deinem Kopf auftauchen und du genau weißt, okay, darum geht's jetzt und das sind so die wichtigsten Vorkenntnisse, die ich zu dem Thema haben muss. Wenn das hier deine erste Folge ist, dann will ich kurz nochmal darauf eingehen, was der neurozentrierte Trainingsansatz beinhaltet und was er quasi oder worauf er quasi basiert. Der neurozentrierte Trainingsansatz basiert auf deinen alten Hirnstrukturen. Du hast ein sogenanntes Old Brain, also deine alten Hirnstrukturen, und du hast ein sogenanntes New Brain. Und die alten Hirnstrukturen umfassen vor allen Dingen deinen Hirnstamm, teilweise auch dein Kleinhirn, dein Thalamus und alles, was so ins Old Brain reingeht, ins New Brain reingeht, betrifft deinen Cortex. Also da, wo wir beispielsweise im Frontallappen komplexes Denken haben, Entscheidungsfindung, Aufmerksamkeit, Konzentration, alles so, ich nenne es immer Performance-Bereiche, alles das, was wir vielleicht auch bewusst beeinflussen können, nicht immer, aber das, was wir bewusst beeinflussen können, ist mehr so im New Brain, das, was unterbewusst in den Strukturen abläuft, wovon wir größtenteils überhaupt gar nichts mitbekommen, was aber definitiv einen Impact hat, liegt in deinen alten Hirnstrukturen. Und wie gesagt, der neurozentrierte Trainingsansatz basiert auf diesen alten Hirnstrukturen und das Nervensystem arbeitet immer in diesem Fall oder in allen Fällen der Leistungsentfaltung nach dem Input-, Interpretations- und Output-Prinzip. Das heißt, grob gesagt, ich gebe einen Stimulus rein. Das Gehirn bzw. das ganze Nervensystem, das Gehirn ist ja ein Teil des Nervensystems, also sprechen wir ganzheitlich von deinem Nervensystem, fängt dann ja an, diese Informationen zu interpretieren, mit Erfahrungen abzugleichen und zu gucken, okay, welches Ergebnis kann ich der Person am Ende präsentieren, der sogenannte Output quasi. Und beim neurozentrierten Training lege ich den Fokus maximal auf den Input, also was muss rein, damit am Ende ein besseres Ergebnis rauskommt, beziehungsweise was braucht das Nervensystem, um die bestmögliche Bewegungsqualität zu gewährleisten. Die drei größten inputgebenden Systeme, da habe ich gerade schon im Intro kurz drüber gesprochen, sind die Augen, dein Gleichgewicht und deine Propriozeption. Aber abgesehen davon gibt es natürlich noch einige andere zentrale Bereiche, die für viele gar nicht so offensichtlich sind und die ich heute gemeinsam mit dir besprechen möchte. Das Ziel der Podcast-Folge sollte auf jeden Fall sein, dass du mehr Bewusstsein für deinen Körper und vor allen Dingen für deine Bewegungen bekommst. Und im Best Case, ne, da wäre ich als Trainerin natürlich total glücklich drüber, einige Tipps davon im Training auch umsetzt. Und dann bitte nach dem Test-Retest-Verfahren. Das ist mir immer besonders wichtig, dass du nicht ins Blaue rein trainierst, dass du nicht einfach irgendwas machst und sagst, ja, wird schon irgendwie, sondern dass du deine Zielbewegung machst, einen Kick, einen Schlag, einen Griff, einen Wurf, whatever it is, und dann den Neurodrill machst oder einen der drei Neurodrill machst, den ich dir heute vorstelle, oder auch alle drei testest, wenn du intrinsisch motiviert bist, und dann die Bewegung retestest, also wirklich so eine kleine Testbatterie für dich aufbaust. Ich mache eine Bewegung, okay, wie weit komme ich, wie hart kann ich schlagen, wie schmerzfrei bin ich in der Bewegung. Ich gebe meinem Nervensystem einen anderen Input, beispielsweise über Narben und Tätowierungen, da kommen wir jetzt gleich drauf, und teste danach wieder, welchen Impact das auf mein Nervensystem hatte. Das ist wichtig, das ist entscheidend, weil wir hier nicht bei wünsch dir was und ich rate mal, was funktioniert sind, sondern wir wollen wirklich für dich die Drills herausfiltern, die dich am Ende des Tages auch besser machen. Und bevor ich jetzt mit Faktor 1, Narben und Tätowierungen starte, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass ich zwischendurch ein Schlückchen meines Kaffees trinken werde. Also wenn du Schlürfgeräusche hörst, dann ist das mein Kaffee. Den will ich nämlich nicht kalt werden lassen, nur weil ich eine Podcast-Folge aufnehme und mir dann nachher einen neuen machen, was maximale Verschwendung wäre. Und ich liebe Kaffee und ich brauche Kaffee und dementsprechend, ja, wunder dich nicht, wenn ich nachher kurz mal 1-2 Sekunden abtauche, ein Schlückchen von meinem Kaffee trinke und dann wieder einsteige. Ne? Das brauche ich langsam. Ich bin jetzt ja 30 geworden Ende Januar. Das heißt, ich brauche so ein bisschen mehr Koffein, um leistungsfähig zu sein. Nein, aber nur, dass du dich nicht wunderst, dass zwischendurch vielleicht mal eine Tasse zu hören ist oder was auch immer. Ich möchte meinen Kaffee trinken. So, wir steigen mit Faktor Nummer 1, Narben und Tätowierungen ein. Und wenn ich Seminare gebe und sage, hey, deine Narben und Tätowierungen haben Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit und können dich maximal ausbremsen in dem, was du tust, passiert häufig eines, nämlich dass die Athleten oder die Trainer, wenn ich eine Trainerausbildung beispielsweise mache, wie beim Schwimmverband, da sitzen mit weit aufgerissenen Augen und sagen, wie? Meine Narben und vor allen Dingen Tätowierungen sind ja immer so ein Thema. Da habe ich vor... Entschuldige, da habe ich vor, ist jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, her, auch von einem bekannten BJJ-Podcast eine Nachricht bekommen, als ich mal einen Post gemacht habe zum Thema Auswirkungen von Tätowierungen auf deine Leistungsfähigkeit, der da nicht so im News drüber war und gesagt hat, hey, das kann gar nicht sein, willst du hier die Tattoo-Szene schlecht machen, soll jetzt niemand mehr ein Tattoo tragen, wo ich mir denke, Budi, fahr mal ein bisschen runter. Ich will weder, dass hier irgendwer aufhört zu tätowieren, noch sich tätowieren zu lassen. Ich möchte ausschließlich darauf hindeuten, dass Narben und Tätowierungen eine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit haben. Und sorry, wenn ich das an der Stelle so ehrlich sage, wer das Gegenteil behauptet, ich will jetzt keine bösen Wörter verwenden, aber wer das Gegenteil behauptet, hat sich einfach noch nicht weitreichend informiert. So kann man es human ausdrücken. Und ich werde dir jetzt auch sagen, warum. Natürlich ist die Studienlage an sich dazu ziemlich dünn, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich glaube auch nicht, dass viele Leute sich damit auseinandersetzen wollen, was so wissenschaftliche Arbeiten angeht, welche Auswirkungen Tätowierungen auf die Leistungsfähigkeit haben. Bei Narben sieht es da schon wieder anders aus. Aber wenn man die Hintergrundinformationen dazu hat, die du jetzt von mir bekommst, kann man mit einem logischen Menschenverstand auf jeden Fall nachvollziehen, warum diese Faktoren einen Einfluss haben. In deiner Haut und tatsächlich auch bis in die tiefer liegenden Hautschichten, also da, wo auch Tätowierungen hingehen, liegen sogenannte eingekapselte Nervenenden. Und eingekapselte Nervenenden sind quasi spezialisierte sensorische Rezeptoren, die den Nervenfasern von einer Kapsel, bei denen die Nervenfasern genau von diesen eingekapselten Nervenenden quasi von einer Kapsel bzw. einer Bindegewebshülle umhüllt sind. Also diese eingekapselten Nervenenden, das sagt der Name ja schon, es gibt freie Nervenenden, es gibt eingekapselte Nervenenden und um das mal nicht ganz so blond zu kommunizieren jetzt, geht es einfach darum, dass diese Nervenenden von einer Bindegewebshülle umhüllt sind. Das sind zum Beispiel sogenannte Pacini-Körperchen oder Ruffini-Körperchen, da hast du vielleicht auch was, schon mal was von gehört. Und diese eingekapselten Nervenenden sind für die Sinnesmodalitäten Exterozeption, also Außenwahrnehmung, Interozeption, also Innenwahrnehmung, und Propriozeption zuständig und erfassen zum Beispiel tiefen oder festen Druck, Dehnung und schnelle Vibration. Wenn die Hautoberfläche oder deine tiefer liegende Hautschicht durch Tattoos oder Narben, die ja auch durch Operationen hervorgerufen werden können, wo jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, Eigenverschulden, jetzt nicht im negativen Sinne, aber du weißt, was ich meine, ne? Man sucht sich Narben eher seltener aus als eine Tätowierung. Und wenn diese Hautschichten, also die Hautoberfläche oder die tiefer liegende Hautschicht, durch Tattoos oder Narben beschädigt wird, kann das einen Einfluss auf die Kommunikation deiner Nervenenden zum Gehirn haben. Ich habe oftmals in den Podcast-Folgen hier von der sogenannten sensorischen Landkarte gesprochen. Also dein Körper möchte immer das bestmögliche Bild von deinem Körper haben. Und ich habe da immer gern die Visualisierung genommen. Du sitzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin im Auto. Ihr habt kein Navi am Handy, sondern wir sind ein paar Jahre weiter vor. Ihr fahrt mit einer Karte durch die Gegend und plötzlich schüttest du eine Tasse Kaffee über deine Karte. Du siehst also rund um deinen Zielort, den du anpeilen möchtest, gar nicht mehr, okay, welche Autobahn führen da jetzt her, welche Landstraße muss ich nehmen, whatever. Und suchst jetzt außenrum Möglichkeiten, trotzdem zu deinem Zielort zu kommen. Genau das Gleiche macht dein Körper tatsächlich auch. Wenn gewisse Bereiche durch Beschädigung der Hautoberfläche nicht mehr richtig wahrgenommen werden, ist dein Körper ja nicht dumm, sondern sucht sich andere Wege, diese Bereiche zu kompensieren. Was mal mehr, mal weniger gut klappt, denn wenn alles perfekt klappen würde, wären die meisten Leute nicht bei mir oder wenn die meisten Leute keine Ambition hätten, ihre Bewegung zu optimieren, wären sie auch nicht da. Aber es ist wichtig für das Gehirn, bestmögliche Informationen aus den Bereichen zu bekommen, um dementsprechend, wenn du dir jetzt vorstellst, die Landkarte ist voll mit Kaffee und sie ist nicht voll mit Kaffee, kommst du schneller, effektiver und smarter zu deinem Ziel, als wenn du dir überlegen musst, wie muss ich jetzt hier rumfahren, jetzt sehe ich da die Straße nicht mehr und. Also das ist immer tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Landkarte vom Körper dann auch funktioniert. Bereiche, die dein Gehirn nicht wahrnehmen kann, sind potenzielle Gefahrenquellen und sorgen dafür, dass dein Nervensystem, ich würde mal sagen, Gefahrenabwehr über Leistungsfähigkeit stellt. Du kennst den Satz von mir, vielleicht Survival before Performance. Das Nervensystem und der ganze Körper haben in erster Linie kein Interesse daran, dass du leistungsfähig bist, sondern in erster Linie geht es darum, dein Überleben zu sichern. Und nicht darum, irgendwelche außergewöhnlichen, spektakulären Performances aufs Parkett zu bringen, sondern wenn diese potenzielle Gefahrenquelle für dein Nervensystem gerade relevanter ist, als konzentriert zu sein, als aufmerksam zu sein, als Bewegungsqualität sicherzustellen, dann musst du dich am Ende des Tages auch nicht darüber wundern, dass die Leistungsfähigkeit von dir nicht so war, wie du es dir hättest gerne vorgestellt, also wie du es hättest gerne gemacht auch. Ne? Es geht hier nicht um Wille, es geht hier nicht um Motivation, sondern es geht darum, mit dem eigenen Körper in Kommunikation zu treten und zu sagen, hey, was brauchst du denn, um leistungsfähig zu sein? Und was brauchst du denn für Informationen von mir, die ich dir gebe, dass wir das alles bestmöglich umsetzen können? Und dein To-Do ist quasi, wenn du Narben oder Tätowierungen hast und natürlich auch ein bestimmtes Bewegungsziel, was du verbessern willst, ne? Wie gesagt, nicht ins Blaue reintrainieren, sondern wirklich gucken, was will ich spezifisch besser machen. Probier verschiedene sensorische Stimuli aus, wie zum Beispiel schnelle Vibrationen. Da gibt es so Massagesticks, die Massagegun, da kann man super gut mit arbeiten in dem Bereich. Oder Druck an der Stelle, also über Tätowierungen oder Narben reiben. Und dann probierst du die Zielbewegung einfach nochmal. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du möchtest einen bestimmten Schlag oder eine Grifftechnik verbessern. Wie gesagt, das kann auch individuell dein Ziel sein. Und merkst, dass dein rechter Arm beispielsweise nicht präzise, beweglich oder stark genug greifen oder schlagen kann. Jetzt weißt du, dass du am rechten Ellenbogen eine, wenn auch kleine, auch kleine Narben zählen, eine kleine OP-Narbe hast oder ein Tattoo. Ist völlig egal. Jetzt reibst du diese Stelle vorher ab oder aktivierst sie mit schneller Vibration und gehst dann erneut in deine Zielbewegung rein. Und dann kommt die Frage, was hat sich getan? Und die beantwortet jedes Nervensystem super individuell. Entweder wirst du besser in dem, was du tust, entweder bleibt die Bewegung gleich oder du wirst noch schlechter in dem, was du tust. Das sind die drei Fälle, die eintreten können. Abgesehen davon, dass du Narben und Tätowierungen an der betroffenen Stelle aktivierst, falls vorhanden natürlich, kannst du dieses Testverfahren aber mit jeder anderen beliebigen Narbe oder Tätowierung machen. Nur weil ein Tattoo nicht an der betroffenen Stelle oder offensichtlich an der Zielbewegung beteiligt ist, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem einen Einfluss geben kann. Ne? Schließlich, wie gerade gesagt, ist dein Körper eine komplette Landkarte und auch andere Bereiche und andere Wege spielen an der Stelle eine wichtige Rolle. Deshalb probier das mit allen Tätowierungen und Narben aus, die du hast. Ja, es ist ein bisschen zeitaufwendig. Ja, es kostet auch ein bisschen Vorbereitung und man muss sich reinfuchsen. Aber es wird sich am Ende des Tages auf jeden Fall lohnen. Faktor Nummer 1, also Narben und Tätowierungen. So, jetzt kurz Zeit für ein Schlückli-Kaffee. Mhm. Und dann gehen wir auch direkt zu Faktor Nummer 2 über, nämlich die Sensitivität deiner CO2-Rezeptoren. Wir beschäftigen uns also im Faktor 2 mit deiner Atmung. Die Sensitivität der CO2-Rezeptoren spielt eine super entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit im Kampfsport, da sie quasi die Atemregulation und die Sauerstoffversorgung deiner Muskulatur beeinflusst. Diese Rezeptoren, die vor allem in der Medulla oblongata, die Medulla ist ein Teil deines Hirnstamms. Dein Hirnstamm besteht aus deinem Mittelhirn, deiner Pons und deiner Medulla. Und jetzt, wenn du an die Sachen denkst, die ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass Neuroathletiktraining sich mit den unterbewussten Hirnstrukturen beschäftigt, mit dem Hirnstamm, weißt du jetzt, okay, die optimale Sauerstoffversorgung und Atemregulation kann ich über die CO2-Sensitivität steuern und diese Rezeptoren liegen vor allem in meiner Medulla, aber auch in den Karotteskörperchen. Und da musste ich tatsächlich ehrlicherweise nochmal gezielter nachgucken, okay, was hat es mit den Karotteskörperchen jetzt auf sich und wieso sind die so wichtig, weil mein Fokus halt mehr auf der Medulla dann liegt. Und die Karotteskörperchen enthalten spezielle Chemorezeptoren, die den Sauerstoff, Kohlendioxid und den pH-Wert des Blutes messen. Also das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass diese Rezeptoren jetzt nicht nur in der Medulla sitzen, sondern auch in Karotteskörperchen. Und dort messen sie quasi den CO2-Gehalt im Blut und steuern dementsprechend deine Atemfrequenz. Was bedeutet das jetzt für dich? Kämpfer mit einer höheren Toleranz gegenüber CO2 können definitiv effizienter atmen, was eine ruhigere und kontrolliertere Atmung unter Belastung zur Folge hat und dementsprechend auch ermöglicht, was dann natürlich im Anschluss zu einer besseren Ausdauer, einer verzögerten Erschöpfung und vor allen Dingen zu einer optimierten Sauerstoffaufnahme in intensiven Kampfsituationen führt. Was wirklich mit am entscheidendsten ist. Atmung ist so eine Sache, das ist die Basis. Das ist wirklich die Basis für Leistungsfähigkeit. Wir können dem Körper keinen anderen Stoff quasi so kurz entziehen, ohne dass er uns darauf aufmerksam macht, hey, ich brauche mal wieder was. Wir können ein paar Tage nicht essen und trinken, aber ein paar Tage nicht zu atmen ist an der Stelle ja nicht ganz so zielführend und auch nicht machbar. Und dementsprechend ist die Atmung die Basis für alles Weitere. Und eine gezielte Anpassung deiner CO2-Toleranz durch Atemtraining kann dir also einen entscheidenden Vorteil in deiner Leistung und aber auch in deiner Erholung bringen. Wir wollen jetzt hier natürlich mehr auf den Bereich CO2 eingehen, beziehungsweise mehr auf den Bereich Performance. Du kannst natürlich auch mit verschiedenen Atemtechniken dein parasympathisches Nervensystem aktivieren und den Körper eher runterfahren. Aber hier geht es dann jetzt mehr um Belastung. Und wie kannst du diese CO2-Toleranz testen? Das ist der sogenannte BOLT-Score. Und der sogenannte BOLT-Score funktioniert folgendermaßen. Du nimmst dir erstmal dein Handy mit deiner Stoppuhr dazu, weil es wichtig ist, nachher die Zeit zu stoppen. Du atmest tief durch deine Nase ein und du atmest auch tief durch deine Nase wieder aus. Und wenn der ganze Sauerstoff ausgeatmet ist, dann hältst du die Luft an und fängst an, deine Stoppuhr zu starten. Und dann stoppst du die Stoppuhr wenn der Körper dir den Reflex zum Atmen wiedergibt. Es gibt einen Unterschied, ob ich die Luft so lange anhalte wie möglich, schon irgendwie blaue Lippen bekomme und blau anlaufe und fast zur Seite kippe, oder ob dieses Gefühl kommt, was dir sagt, hey, ich hätte super gerne an der Stelle wieder Sauerstoff. Das ist ein Unterschied. Und wenn dieser Reflex zum Atmen kommt, so, oh, ich hätte jetzt gern wieder Sauerstoff, ich könnte aber auch ein bisschen länger, stoppst du bitte die Uhr. Und im allerbesten Fall sollte deine CO2-Sensitivität, also dann, wann der Körper auf den CO2-Anstieg reagiert, mindestens 40 Sekunden betragen. Ich sage dir aber ehrlich, die allermeisten Leute, die ich kenne, sind weit darunter. Ich habe schon von einer Sekunde bis eine Minute 30 alles erlebt. Und es geht an der Stelle auch nicht darum, dich selber irgendwie bloßzustellen oder zu sagen, hö, ich kann noch nicht mal richtig atmen, sondern es geht darum zu testen, wann reagiert dein Körper auf den CO2-Anstieg. Und diese Zahl schreibst du dir dementsprechend einmal auf. Und wenn sie unter 40 Sekunden ist, ist es auf jeden Fall an der Zeit, diese Fähigkeit zu verbessern. Und wie können wir das zum Beispiel machen? Durch nasale Atmung während einer Belastung. Heißt, du atmest durch die Nase, selbst bei intensiveren Belastungen. Das zwingt den Körper dazu, mit weniger Sauerstoff auszukommen und erhöht langfristig deine CO2-Toleranz. Du kannst natürlich auch immer wieder zwischendurch diesen Boltzmann-Test wiederholen. Ich würde es jetzt nicht jeden Tag machen, sondern wirklich in einem Intervall von, ich sag mal, 3 bis 6 Wochen, einfach so Pi mal Daumen, um zu gucken, wie haben sich meine Werte denn verändert. Vielleicht hast du schon mal Athleten gesehen, die ihre Trainingseinheiten mit einem Tape machen, was sie über den Mund geklebt haben. Das machen sie nicht aus Spaß, sondern das machen sie, um den Fokus auf die Nasenatmung zu richten und dementsprechend auch diese Sauerstoffversorgung zu optimieren und vor allen Dingen die CO2-Toleranz nachher zu erhöhen, um dann am Ende auch von den genannten Faktoren zu profitieren, die ich dir gerade auch genannt habe. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Intervallatemübungen, das heißt Atmung und Belastung kombinieren. Heißt Atempausen während Trainingseinheiten, beim Schattenboxen oder beim Laufen oder was du auch immer machst, bewusst Phasen einbauen, wo du den Atem anhältst. Und da muss ich so an dein eigenes Bewusstsein, sage ich mal, appellieren, zu sagen, ja okay, du musst für dich selber einschätzen können, wann es für dich Sinn macht, diese Atemphasen bewusst auch anzuhalten. Ne? Wenn du es in Situationen machst, wo es eigentlich relativ dumm ist, sage ich jetzt mal, wo du eigentlich eine gleichmäßige Atmung hättest haben sollen, dann natürlich nicht, aber versuch mal bei gewissen Belastungsübungen Phasen einzubauen, wo du den Atem anhältst oder in deinem Krafttraining Übungen zu machen, wo du den Atem anhältst. Es wird nicht so viele Wiederholungen geben, weil es in dem Bereich dann auch nicht darum geht, Muskulatur aufzubauen oder die Kraftausdauer zu verbessern, sondern weil es in dem Bereich wirklich darum geht, diese CO2-Toleranz zu erhöhen. Kniebeugen mit einem Gewicht, was du normalerweise für 8 bis 12 Wiederholungen machen würdest, dann auf einmal mit angehaltenem Atem zu machen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das wirst du merken, wenn es an der Stelle soweit ist. Also mach den Boltzmann-Score, teste, wie hoch deine CO2-Toleranz an der Stelle ist. Ist sie unter 40 Sekunden? Schau mal, dass du beim Training, ja, oder selbst bei intensiven Trainingseinheiten dir vielleicht ein Tape auf den Mund klebst, nur durch die Nase atmest, weil man sich auch nicht immer darauf konzentrieren kann, dass man durch die Nase atmet während der Belastung. Oder du baust bewusst Phasen mit angehaltenem Atem ein oder machst sogar als dritten Punkt Übungen, wo du den Atem einfach anhältst. So, wir switchen zu Faktor 3 und das bedeutet erstmal wieder Schlügli-Kaffee. Kaffee berührt auch Seelen, ne? Das ist auch echt der Wahnsinn. So, Faktor 3, dein olfaktorisches System oder auf Deutsch formuliert Riechen. Der Mensch verfügt circa über 25 Millionen Riechzellen. Hört sich im ersten Moment total viel an. Wenn man aber überlegt, dass Hunde 250 Millionen Riechzellen haben, ist es tatsächlich gar nicht mehr so viel. Aber Hunde lesen ihre Umgebung ja auch mit ihrer Nase. Daher macht das natürlich Sinn, dass da dementsprechend die Riechzellen auch etwas ja, verbreiteter sind als bei Menschen. Ich glaube, das wäre auch ein Horror, wenn Menschen 250 Millionen Riechzellen hätten und wir alles irgendwie wahrnehmen würden. Also ich weiß nicht, ob wir da nicht ein bisschen crazy werden würden. Olfaktorische Informationen, Riechinformationen werden von deinem ipsilateralen Kortex verarbeitet, also von deinem gleichseitigen Kortex. Das ist nachher für die Trainingssteuerung ein wichtiger Faktor, wollte ich dir trotzdem mit auf den Weg geben. Und jetzt für die fleißigen Podcast-Hörer und Hörerinnen wird das jetzt eine Game-Changer-Information, was den Thalamus angeht. Über den haben wir ja auch schon mal gesprochen. Thalamus kurz ist ein Pförtner zum Bewusstsein, der quasi die Information aus der alten Hirnstruktur filtert und in das New Brain quasi gibt und darüber entscheidet, was ist wichtig und was nicht. So, um den mal ganz kurz zu beschreiben. Ich habe in vielen Folgen um den Thalamus ja gesagt, dass alle sensorischen Informationen den Thalamus passieren. Achtung, außer Geruch. Riechinformationen passieren nicht den Thalamus. Das heißt, die werden da nicht gefiltert, sondern kommen ungebremst einfach durch. Es wird einfach durchgezogen. Der Thalamus hat an Riechinformationen keinen Benefit bzw. verarbeitet diese Informationen nicht. Und dementsprechend haben ja Gerüche auch einen sehr starken Einfluss auch auf Bewegung. Ich kann Leute auch stabiler machen mit Gerüchen, aber natürlich auch auf Emotionen. Ne? Und dabei geht es nicht nur darum, wo ist mein Geruchsgedächtnis zum Beispiel im Hippocampus, sondern auch, wie bewertet denn meine Amygdala, also es ist quasi so der Bereich für emotionale Bewertung von Gerüchen, mein Umfeld. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehe und ich rieche Bratwurst und Crepe und ne, das, was auf dem Weihnachtsmarkt so riecht, dann fühle ich mich wohl. Ne? Auch wenn ich das nicht alles esse und trinke, aber der Geruch an sich hat irgendwas von Geborgenheit. Jetzt gehe ich hier mit Higgins raus, wir wohnen ja auf dem Land und der Bauer hat gedüngt, dann denke ich mir nicht, oh, schöne Landluft. Also ich rede jetzt nicht von so klassischem, ja, Bauernhofgeruch. Ich rede wirklich, das verstehen vielleicht auch nur die Leute, die auf dem Land wohnen, von richtigen Dünger, wo du dir denkst, alter Schwede, mir reißt es gleich die Nasenhaare raus. Da denkst du dir, okay, das ist jetzt kein Geborgenheitsgefühl, eher im Gegenteil. Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wenn es so um die Kontaktpunkte vom Riechen zum limbischen System geht. Es gibt einen sogenannten Bulbus hört sich an wie jemand von Harry Potter irgendwie, Bulbus, der Lehrer Bulbus, Bulbus olfactorius. Das ist deine erste Verschaltung der Riechinformationen, weil die müssen ja auch irgendwo, ne, aufgenommen und dementsprechend auch verarbeitet werden. Und in deinem olfaktorischen Kortex, der in deinem Temporallappen liegt, in Klammern New Brain, werden diese Geruchsinformationen quasi identifiziert. Und natürlich spielen hier auch ja Erfahrungen eine Rolle. Ne? Welche Erfahrungen habe ich mit gewissen Gerüchen gemacht? Für jemanden, der auf dem Bauernhof groß geworden ist, für den wird das vielleicht super entspannend sein, wenn der Bauer gedüngt hat. Für Leute, die es aber nicht betrifft, dementsprechend nicht. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es einige Kontaktpunkte zum limbischen System. Die Amygdala, auch bekannt als Gefahrenzentrum, die Gefahren analysiert, ist der erste Schritt hier die emotionale Bewertung der Gerüche. Dein Hippocampus ist zum Beispiel dein olfaktorisches Geruchsgedächtnis und dein Hypothalamus quasi dein vegetatives Nervensystem. Und das olfaktorische System hat einen starken Einfluss auf deine Emotionen, auf deine Reaktionsfähigkeit und auf das vegetative Nervensystem. Im Kampfsport kann eine gezielte Nutzung von Gerüchen dabei helfen, deine Emotionen zu regulieren, deine Wahrnehmung zu schärfen und vor allen Dingen deine Stressresistenz zu verbessern. Aber ich habe es gerade auch gesagt, ich habe Leute tatsächlich in gewissen Positionen auch besser gemacht mit Gerüchen. Das ist auch hier wieder ja einzelfallabhängig, individuell. Der eine kann mit Gerüchen besser irgendwie seine Emotionen im Zaum halten, der andere wird entspannter, der andere wird stabiler. Das ist auch hier wieder die Sache, das muss individuell an den Leuten oder mit den Leuten, Athleten zusammen getestet werden. Und natürlich gibt es auch hier negative Einflüsse auf die Performance durch unbewusste olfaktorische Reize. Und da habe ich mal zwei Beispiele rausgesucht, die für dich als Kampfsportler super interessant sein können. Nämlich zum Beispiel ungewohnte oder unangenehme Gerüche, die Stress auslösen können. Wenn du als Kämpfer zum Beispiel in einer Umgebung mit ungewohnten oder unangenehmen Gerüchen, heißt, ne, kommt doch immer darauf an, was du als unangenehm definierst. Ich habe jetzt einfach mal beispielsweise Schweiß, Desinfektionsmittel, Zuschauer, gibt auch Leute, die stinken, ungewohnte Hallenatmosphäre, ne, so der Hallengeruch, kann das eine unbewusste Stressreaktion in deinem Hypothalamus auslösen. Das wiederum kann zu einer ungewollten Aktivierung deines Sympathikus führen, heißt Kampf- oder Fluchtmodus, was dann wiederum Muskelspannung, Atemfrequenz und Fokus negativ beeinflussen kann und wirklich beeinflussen kann. Mach dir jetzt nicht ins Hemd, wenn du das nächste Mal irgendwo kämpfst und dir denkst, boah, jetzt rieche ich hier das und das, hat das vielleicht eine negative Auswirkung auf meine Leistungsfähigkeit? Kann ich dir natürlich nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber es geht nicht darum, hier irgendwelche Ängste zu schüren, dass du jetzt nicht mehr Gerüche wahrnehmen sollst. Es geht nur darum, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, was noch alles eine Rolle spielt. Dass es nicht nur die Augen sind, dass es nicht nur das Gleichgewichtssystem ist und, sondern dass es auch Gerüche sind. Zweiter Faktor könnte natürlich sein, fehlende olfaktorische Referenzen können deinem Nervensystem so ein bisschen Verwirrung und Unsicherheit zeigen oder im Nervensystem erzeugen. Wenn du als Kämpfer es gewohnt bist, in einer bestimmten Umgebung mit vertrauten Gerüchen zu trainieren, kann eine neutrale oder geruchsarme Wettkampfumgebung, nenne ich es jetzt einfach mal, dazu führen, dass das Gehirn nicht die gewohnte Kampfbereitschaft abruft. Also das limbische System nutzt Gerüche als emotionalen Trigger, um die Zustände, wie gerade erwähnt, Fokus, bla bla bla, Aggression oder Ruhe abzurufen, zu triggern, zu mildern, wie auch immer. Fehlen diese Trigger, kann es zur verzögerten Reaktion, mentaler Unsicherheit oder tatsächlich auch zu Energiemangel kommen. Also wenn du ja ungewohnte und unangenehme Gerüche in der Situation selber wahrnimmst, aber auch wenn gewisse Dinge, ich sag mal, fehlen, also wenn Gerüche nicht da sind, die normalerweise sonst immer da sind, die dir dann aber auch dementsprechend den nötigen Trigger geben, dein Mindset, nenne ich es jetzt grob einfach mal, auf das richtige Level zu fahren. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch ein paar Lösungen für dich hätte. Und was du zum Beispiel tun kannst, um diese Bereiche zu optimieren, ne, denk dran, Test-Retest-Verfahren, auch hier, ist zum einen das sogenannte olfaktorische Priming zur emotionalen Steuerung. Das Ziel ist hier, deine Emotionen bewusst zu regulieren, zum Beispiel den Fokus zu erhöhen, deine Angst zu reduzieren und, was für dich in dem Fall dementsprechend dann auch passt. Und dann gibt es natürlich den Bereich individuelle Duftkonditionierung. Das heißt, bestimmte Gerüche mit einem optimalen mentalen Zustand verknüpfen. Zum Beispiel Lavendel für Entspannung, das ist so der Klassiker, ne? Zitrusdüfte für Wachheit und. Es gibt ja tatsächlich auch Listen, wo drauf steht, welcher Geruch welchen Zustand hervorbringen soll. Und daran kannst du dich auch erstmal orientieren. Keine wilden Experimente machen, aber mal gucken, hey, entspanne ich wirklich bei Lavendel oder entspanne ich vielleicht bei einem anderen Duft? Bin ich wirklich aufmerksamer bei Zitrusdüften oder ist es ein anderer Duft? Wie gesagt, das setzt natürlich super viel intrinsische Motivation voraus, um die Sachen auch individuell umzusetzen. Aber wenn du besser werden willst, dann musst du halt auch Dinge tun. Nicht nur Dinge hören im Podcast, sondern auch Dinge tun. Dann die sogenannte Pre-Fight-Routine mit Gerüchen. Vor dem Kampf kannst du gezielt einen bekannten Duft verwenden, um dich auf einen positiven mentalen Zustand zu bringen und diesen positiven mentalen Zustand dementsprechend auch auszulösen. Wir wollen ja auslösen, nicht auflösen. So, zum Beispiel natürlich mit ätherischen Ölen, was du dann auf ein Handtuch träufelst und tief inhalierst, so weit angenehm. Das deckt sich viel mit dem, was wir im ersten Punkt dieser individuellen Duftkonditionierung gesprochen haben. Da auch wieder gucken, welcher Geruch hat welche Auswirkung und achte bitte auch drauf, weil so ätherische Öle auch sehr, sehr wirksam und sehr, sehr intensiv sein können, dass du dich dann nicht total wegschepperst und total high wirst von dem Geruch, sondern dass er dir wirklich gut tut. Und ich habe mir sagen lassen von einer Kollegin, die viel mit ätherischen Ölen arbeitet im Bereich Mentaltraining für Sportler, dass gegen Angst und Nervosität warme, holzige und beruhigende Düfte wie zum Beispiel Sandelholz gut funktionieren. Die aktivieren den Parasympathikus und entspannen dementsprechend dein Nervensystem und reduzieren deinen Stress. Also der Tipp kommt natürlich oder kommt jetzt nicht von mir, den habe ich von einer Kollegin, mit der ich so über den Podcast generell gesprochen hatte und gesagt hatte, dass es in der nächsten Folge auch viel um Gerüche geht und ich ja weiß, dass sie auch mit Gerüchen arbeitet. Und dann kam der kleine Tipp so am Rande. So, Punkt Nummer 2. Geruchssensibilitätstraining zur Wahrnehmungsverbesserung. Und hier ist das Ziel, quasi gegnerische Emotionen, Körperspannung und deine Umgebung bewusster wahrzunehmen. Und das hört sich im ersten Moment so ein bisschen gurumäßig an, wenn man hört, wie soll ich die gegnerischen Emotionen und die Körperspannung meines Gegners riechen, ne? Leute mit einer sensiblen Nase, die wissen, was ich meine. Aber es geht nicht darum, dass du jetzt an deinem Gegner anfängst zu schnüffeln, um Himmels Willen, ne? Hör auf, solche Dinge zu tun und zu sagen, Lara hat das in der Podcast-Folge gesagt, sondern es geht darum, achtsamer zu sein. Also achtsamer zu riechen, in den Trainingspausen beispielsweise verschiedene Gerüche bewusst einzuatmen und diese Unterschiede für dich dann auch zu identifizieren. Beispielsweise Schweiß, Leder, Mattenboden. All das sind unbewusste Umweltinformationen, die für dein Gehirn aber wichtig sind. Und so kannst du für dich diese Sensibilität trainieren, zu sagen, ich nehme Gerüche wahr und ich nehme Gerüche auch nicht nur stumpf wahr, also ich rieche jetzt nicht nur die Halle oder was auch immer, sondern ich fokussiere mich auf das, was um mich herum passiert. Was rieche ich? Holz, Leder, wie gesagt, der Mattenboden und. Und dann kann es in letzter Instanz auch sehr hilfreich sein, wenn du unterschiedliche Trainingsorte nutzt. Also Kampfsport in verschiedenen Umgebungen, zum Beispiel draußen in der Halle, in einem anderen Gym, wo auch immer, durchführen zu lassen, um deine Adaptionsfähigkeit des olfaktorischen Systems zu schulen. Das ist in dem Fall wie mit allem anderen auch. Du musst deinem Gehirn auch Gründe geben, sich anzupassen. Wenn du in deiner kleinen, feinen, gemütlichen Bubble bleibst und dann hoffst, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo dein Gehirn sich weiterentwickelt, wo dein Nervensystem sich weiterentwickelt, wo du Fortschritte in deiner Leistungsfähigkeit machst, aber du lieferst deinem Nervensystem keine Gründe dafür, sich anzupassen, dann musst du dich am Ende des Tages auch nicht wundern. Also da ist es wie mit allem. Trainier an unterschiedlichen Orten, mach unterschiedliche Bewegungen, bleib nicht in deinem eigenen Kosmos, in deiner eigenen Bubble, gib deinem Gehirn Gründe, diese Adaptionsfähigkeit dementsprechend auch zu schulen. Und da wirst du am Ende langfristig von profitieren. So viel kann ich dir versprechen. So, wir fassen die 3 Faktoren am Ende der Folge nochmal kurz zusammen. Faktor Nummer 1, Narben und Tätowierungen. In deiner tiefer liegenden Hautschicht und in deiner Hautoberfläche liegen sogenannte eingekapselte Nervenenden. Eingekapselte Nervenenden sind von einer Bindegewebshülle umhüllt, mein Gott. Wie zum Beispiel die Pacini-Körperchen, Ruffini-Körperchen. Da kannst du gerne auch mal nachgucken, was die wirklich detailliert machen. Aber wie gesagt, die erfassen vor allen Dingen tiefen, festen Druck, Dehnung und schnelle Vibration. Bereiche, die dein Gehirn nicht wahrnehmen kann, sind potenzielle Gefahrenquellen und sorgen dafür, dass dein Nervensystem Gefahrenabwehr über Leistungsfähigkeit stellt. Denk auch nochmal an das Synonym von der Landkarte und versuch hier mal zu testen, welche Auswirkungen deine Narben und deine Tätowierungen auf deine Performance und auf deine Zielbewegung haben. Dann Faktor 2, die Sensitivität der CO2-Rezeptoren, entscheidend für die Rolle der Leistungsfähigkeit, vor allen Dingen im Bereich Atemregulation und Sauerstoffversorgung. Ne, den Boltzmann-Score testen, wie lange schafft mein Körper es, bis er auf diese CO2 oder auf diesen CO2-Anstieg reagiert. Nasale Atmung während Belastung trainieren, Intervallatemübungen machen und dann schauen, inwieweit verändert sich der Wert, beziehungsweise wie weit schaffe ich es gezielt, die Anpassung der CO2-Toleranz durch das Atemtraining dann dementsprechend auch zu gewährleisten. Und Faktor Nummer 3, dein Riechkolben, dein olfaktorisches System, wo emotionale Bewertung, auch Geruchsgedächtnis stattfindet, wo du auch einfach mal schauen kannst, hey, ich habe die und die Trainingsumgebung, was rieche ich da, was mache ich da, weil du wissen solltest, dass Riechen einen starken Einfluss auf Emotionen, Reaktionsfähigkeit und das vegetative Nervensystem hat. Und ich den Faktor auch noch ergänzen würde auf reflexive Stabilität und. Und es kann ein Vorteil sein, dass Informationen im Thalamus nicht passieren. Das ist bei Geruch aber auch der einzige Faktor. Alles andere wird im Thalamus verarbeitet. Aber es kann auch wirklich ein Vorteil sein, wenn es diesen Impact gibt, der quasi, wie ich es auch gesagt habe, direkt durchschießt. Ne, und da die zwei Sachen mal zu testen, individuelle Duftkonditionierung, ne, auf bestimmte Gerüche verknüpfen mit einem gewissen Zustand, Pre-Fight-Routine, dann der Tipp von meiner Kollegin gegen Angst und Nervosität, warme, holzige und beruhigende Düfte zu wählen und dann auch mal zu schauen, achtsam zu riechen, die Trainingsumgebung wahrzunehmen und dann am Ende auch unterschiedliche Trainingsorte zu nutzen, um hier die Adaptionsfähigkeit durch das Riechen zu fördern. Ich habe dir in die Shownotes ein paar Quellenangaben reingepackt, wo du dir zum Thema CO2-Sensitivität und Atemtraining noch was durchlesen kannst, wo du dir zum olfaktorischen System und den Einfluss auf Emotionen was durchlesen kannst und auf dieses olfaktorische Priming. Genau, da kannst du gerne nochmal reinschauen, musst du aber nicht. Und wie gesagt, komm in die Umsetzung, alles andere ist einfach nur verpuffte Zeit, wenn du das hier hörst und sagst, ja cool, ist aber nicht umsetzt, weil wie gesagt, am Ende des Tages geht es darum, dass du ins Tun kommst, dass du die Dinge umsetzt, dass du sie machst und dass du für dich dementsprechend rausfilterst, was dir gut tut und was dich weiter nach vorne bringt. In diesem Sinne wünsche ich dir bei der Umsetzung ganz viel Erfolg. Bleib gesund, bleib stark, bleib vor allen Dingen nervenstark und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, auch mit einem Thema, was hier noch gar nicht so behandelt wurde. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und wir hören uns.